Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen guten Tag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Es begrüßt Sie Bianca Botteva-Richter. Wir haben heute das Thema die Gründung einer neuen philosophischen Schule in Barcelona, und das dürfte für vielen vom Interesse sein. So haben wir als Gesprächspartner heute eingeladen den Gründer dieser Schule, den Philosophen und Theologen Raúl Fone Betancourt. Ich darf ihn jetzt ganz kurz zunächst vorstellen. Raúl Fone Betancourt ist interkultureller und lateinamerikanischer Philosoph. Er wurde auf Kuba geboren und studierte in Valencia, Salamanca, Paris und Aachen Philosophie, Theologie, Literatur und Sozialwissenschaft. Er ist Professor für Philosophie in Bremen und Honorarprofessor in Aachen. Fone Betancourt ist bekannt für seine Arbeit im Bereich interkulturelle Philosophie und auch Befreiungsphilosophie. Er hat über 50 Bücher publiziert sowie über 300 wissenschaftliche Artikel. Um nur ganz kurz die wichtigsten Publikationen zu nennen, so wären zum Beispiel Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, Frankfurt 97, Transformation Intercultural della Filosofia, Bilbao 2001, Modelle befreiender Theorie in der europäischen Philosophiegeschichte, ein Lehrbuch, Frankfurt am Main 2002, zur interkulturellen Transformation der Philosophie in Lateinamerika 2002, zur interkulturellen Kritik der neueren lateinamerikanischen Philosophie 2005, Transformazione interculturale della Filosofia, Bologna 2006, Frauen und Philosophie im lateinamerikanischen Denken, Momente einer schwierigen Beziehung in Aachen 2008, Beiträge zur interkulturellen Zeitdiagnose, Aachen 2010 und Interkulturalität und Menschlichkeit, Aachen 2013. Wir freuen uns sehr und heißen herzlich willkommen, Raúl Fone Betancourt, vielen Dank für Ihr Kommen. Heute wollen wir, und deswegen haben wir Sie ja extra eingeladen, über die Neugründung Ihrer philosophischen Schule, die im November 2017 in Barcelona war, sprechen. Sie trägt den Namen Escuela Internacional de Filosofía Intercultural oder kurz abgekürzt EIFI. Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Name Internationale Schule für interkulturelle Philosophie. Können Sie uns zunächst ganz allgemein etwas darüber sagen, beziehungsweise warum haben Sie diese Verein oder diese Organisation Schule genannt?
Vielen Dank für die Frage. Also der Name ist wortwörtlich ernst zu nehmen. Der Name ist schon ein Programm. Warum zum Beispiel Schule, Escuela? Die Antwort darauf ist eine einfache. Ich glaube, wir müssen heute, vor allen Dingen wir Erwachsene, neu zur Schule gehen. Wir müssen nochmal die Schule besuchen. Und es war mit der Absicht, international voneinander zu lernen. Ich glaube, der Geist der Interkulturalität lebt davon, dass wir die Haltung entwickeln, neu lernen zu können. Wir müssen und brauchen wir wirklich, die Menschheit braucht für ein wirkliches Zusammenleben in Frieden, in Solidarität. Wir brauchen vieles neu zu lernen.
Ja, wir müssen so eine Art wieder Kinder werden oder genau. Neu die Welt entdecken, um sie genau. Besser verstehen oder zu einem besseren Ort machen zu können.
Genau, das ist verbunden mit diesem Wort Schule. Wir müssen diese kindliche Offenheit, vor allem Neugier, diese Neugier, die die Kinder und auch so die philosophisch ist, diese Neugier neu entdecken, aber gemeinsam in einer Schule. Schule steht hier jetzt nicht für einen Ort der Disziplinierung, sondern für einen Ort der Begegnung und des Treffens, sich gegenseitig treffen, was das Wort Schule bedeutet. International, weil wir meinen, es soll ein Ort sein, wo die Grenzen gesprengt werden. Also Lernen ohne Grenzen, die Begegnung bringt das mit sich, dass wir bei jeder Begegnung Grenzen überschreiten. Von daher, international ist das hier im Sinne von einer Überschreitung bestehender, nicht nur geografischer, sondern hauptsächlich Denkgrenzen. Überschreitung geistiger Grenzen, die wir natürlich durch unsere Ausbildung gelernt haben, diesen Gewohnheiten, die wir, und wir wollen oder nicht, im Laufe der Jahre annehmen, und diese Gewohnheiten werden Grenzen. Und von daher die Schule in dieser internationalen Perspektive soll uns helfen, die Grenzen zumindest beweglicher und flexibler zu machen. Und dann der Name interkulturelle Philosophie, weil ich meine, die Schule hat diese Aufgabe, die Haltung der interkulturellen Philosophie von unten, von Anfang, von einfachsten Dingen her neu zu beleben. Und ich glaube, das ist so eine Kooperation, eine Zusammenarbeit. Also ja. Das, was so der Name eigentlich merkt, was als Programm.
Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten interessanten Punkt. Warum wurde diese Schule gegründet? Oder was war der Auslöser? Was waren die Beweggründe?
Das ist eine lange Geschichte. Es ist nicht eine Idee, die spontan auf einmal eingefallen ist. Es ist eine Idee, die gereift ist. Und es ist eine Idee, die, wenn ich zurückblicke, hat sehr viel mit der Geschichte der interkulturellen Philosophie zu tun. Mit den Kongressen der interkulturellen Philosophie, die ich selber organisiere. Zum Beispiel dieser internationale Kongress interkulturelle Philosophie, die mittlerweile schon 12 sind, seit 1995 bestehen diese Kongresse, aber auch hat mit der Geschichte der Gesellschaft interkulturelle Philosophie in Köln, hat mit der Geschichte der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie hier in Wien mit Franz Wiemer, mit euch, also mit der Tagung, die er macht, hat auch sehr viel mit der Geschichte der Zeitschriften Concordia zu tun, hat mit der Geschichte der Zeitschrift Polylog zu tun, also hat mit diesen ganzen Geschichten zu tun. Von daher ist eine Idee, die gereift ist, weil ich glaube, diese Bewegung, wenn man wirklich so nennen will, die interkulturelle Philosophie in Lateinamerika, in Köln, in Wien, mit bestimmten Namen, die wir alle kennen, die so große Verdienste gemacht haben durch Publikationen, durch Initiativen, durch Tagungen. Diese Geschichte hat uns gezeigt, dass vor allen Dingen für die jüngere Generation nicht leichter, sondern schwieriger wird. Wir haben es nicht leicht gehabt und viele von uns haben dann keine richtige Stelle an der Universität gehabt, weil, sozusagen, wir kamen zu früh. Aber die jüngere Generation kam vielleicht zu spät, weil die Entwicklung leider anders gelaufen ist und die Universitäten in einen Strudel der Exzellenz, der Ideologie, so nenne ich jetzt das ein bisschen polemisch, eine Ideologie der Exzellenz, wobei Exzellenz, Konzentration auf das, was das System will, bedeutet. Und dann wird hauptsächlich das gefordert, was rentabel ist, was Geld bringt.
Ökonomisiert in gewisser Weise. Ja.
Also sogar die Philosophie wird unter diesen Kriterien und dann um das Kurs zu machen. Also die Idee der Schule kommt auf diese Geschichte, die zeigt die Grenzen der Philosophie an der Universität. Und dass die Philosophie unter einem Druck ist, der für die Philosophie bedeutet, dass sie sich leider Gottes nicht mehr auf das, was sie tun sollte, konzentrieren kann. Mhm. Philosophie verliert weitgehend ihren Sinn in diesem Lehrbetrieb. Und von daher kann wir, ich spreche jetzt von wir, weil das ist eine Idee, die ich mit vielen konsultiert habe und mich beraten habe, also wie, was sollen wir machen, sagte. Und dann haben wir die Idee, die Kongresse, die Zeitschriften wie Polylog, wie Concordia haben eine große Funktion, die Treffen, die ihr organisiert auch, aber es wäre vielleicht ein Signal, eine symbolische Aktion, mal die Gründung einer Institution wagen, wo man sich treffen kann, wo man sagt, hier ist der Ort, wo Philosophie in einen neueren Geist, in diesen Geist der Interkulturalität tiefer das leisten kann, was sie in der heutigen Gesellschaft gebraucht wird. Von daher würde ich sagen, es sind, wenn man so sagen will, zwei die Gründung. Und jetzt auf die genaue Frage zurückzukommen, warum die Gründung der Schule? Es gibt zwei, wenn man so sie ausdrücken darf, zwei Arten von Gründen. Einmal interne Gründen, die von der Philosophie herkommen. Also das ist das von der Warte aus der Interkultur, der Bewegung der interkulturellen Philosophie, die heutige institutionalisierte Philosophie nicht gut dasteht, weil sie auf exegetische Arbeit, auf philologische Arbeit, auf Wiederholungen von Texten und ihre Funktion und ihren Sinn nicht erfüllt. Das sind interne Gründe. Aber es gibt auch andere, externe Gründe. Und das sind die Gründe, die ich meine, die kommen von der Gesellschaft. Wir haben, wenn wir wissen, die Augen aufmachen und sehen, was in unserer Gesellschaft läuft, dass es einen unglaublichen Bedarf an Gespräch, an Sinngespräch, an die Fragen wozu, an ganz existenziellen Fragen zum Beispiel und auch an den Sinn von politischen Aktionen. Was hat Politik heute zu tun? Was hat Politik und Moral, Politik und Ethik? Was haben Menschenrechte? Also es gibt eine unglaubliche Menge von Fragen, die neu kommen. Und diese Fragen sollten interkulturell verhandelt werden. Und ich glaube, da sind Gründe, die extern, also extern, wenn ich jetzt, die von außen kommen, an uns Philosophen. Was haben wir Philosophen zu sagen vor den Problemen dieser Welt, von den Problemen der Globalisierung, vor den Problemen der Expansion, neuen Dogmatismen, neuen Fundamentalismen, neuen Intoleranzen? Was haben wir Philosophen zu sagen vor der Diktatur des Geldes, von der Ökonomisierung der Gesellschaft, von der Ökonomisierung des Lebens, von dem Zumachen von Orten, wo die Menschen atmen können, von der Produktion von Ersatz. Wir sind Meister unserer Gesellschaften, sind verständnismeisterhaft, ständig Ersatz zu liefern und zu produzieren. Aber dahinter, was ist das? Ja. Der Sinn. Und das, ich glaube, was haben wir Philosophen zu sagen? Und das ist ein bisschen so die Verantwortung der Philosophie, ein Bewusstsein für die Verantwortung der Philosophie heute als eine Praxis der Besinnung und des Nachdenkens, die uns einlädt, einfach mal zu sagen, halte mal, denk mal nach.
Dankeschön. Also zur Verknüpfung von theoretischer und praktischer Arbeit bei dieser Schule, dazu kommen wir ein bisschen später. Sie haben das teilweise jetzt schon angesprochen, aber jetzt möchte ich nochmal konkret nachfragen, wenn genau, also welche Personenkreise, Personen oder Gruppen wollen Sie mit der Gründung dieser Schule erreichen?
Erreichen wollen wir, und es mit einer bekannten Wendung zu sagen, und eine ganz bekannte und einfache Wendung zu sagen, erreichen wollen wir alle Menschen guten Willens. Das ist ein hoher Anspruch, aber wir wollen nicht für Experten reden. Es ist ein Anspruch. Wir wollen für alle. Wir wollen die Menschen erreichen. Auch die, die keine Fachfrauen, Fachleute, Fachmänner sind. Wer macht mit? Es sind viele Leute, die dieses Defizit bemerkt haben. Wir treiben Philosophie an Universitäten und die meisten sind ja Leute, die gebunden sind, die auch eine Stelle haben an Universitäten. Die meisten sind Professoren, Dozenten, Dozentinnen der Philosophie und das sind namenhafte Universitäten von Harvard bis Buenos Aires, Wien, Paris, also sind viele vertreten. Du hast ja selber in Barcelona auf den letzten Tagen einige der Gruppe kennengelernt. Also, aber das sind Menschen, die also institutionell gebunden sind, zugleich aber ein Defizit entdecken. Also so wie wir das Fach vertreten oder uns gesagt wird, dass wir das Fach zu vertreten haben, dann spüren wir, dass wir das nicht machen können, was Philosophie ist. Und von daher, das heißt, sagen wir mal, jetzt wiederum mit der Wendung eines Wieners zu sagen, es sind Leute, die ein Unbehagen an den akademischen Kultur, in Anspielung auf dem bekannten Buch von Freud, Unbehagen an der Kultur, sind Menschen an dieser Schule, machen mit Menschen, die ein Unbehagen an der akademischen, philosophischen Kultur an ihren jeweiligen Universitäten empfinden und dann versuchen, diese Transformation zu machen. Das ist eine sehr, sehr weltweit
vernetzte
Schule. Da sind Leute aus den USA, aus Mittelamerika, Südamerika, aus Europa, also Südeuropa, Mitteleuropa, Osteuropa. Dann Leute aus dem Nahosten, aus Afrika, Schwarzafrika, dann aus Asien, Indien, China. Also es ist eine Philippinen, also es ist eine sehr verteilte, weltweit verteilte Gruppe. Und ich hoffe, dass wir Kanäle, Wege finden, uns regelmäßig in Austausch zu treten.
Stimmt das, dass mehr als oder fast 70 Universitäten da mitmachen? Oder?
Ja, das ist also offiziell. Jetzt also bei der Gründung, das sind angemeldet 70. 70 Universitäten
weltweit.
Oder Instituten weltweit auf alle Kontinenten. Da eine wichtige Rolle, und das sage ich hier, angesichts einer der betroffenen Personen, die Frau Dr. Bianca Voteva-Richter, eine wichtige Funktion in dieser Schule hat die Koordination. Wir haben Gott sei Dank geschafft, eine internationale Koordination geschaffen, und das wird vieles davon abhängen, wie diese Stelle, denn die Schule, diese 70 Universitäten werden eigentlich koordiniert von dieser zentralen Stelle, die internationale Koordination. Da sind vier Personen beteiligt. Das ist die Frau Dr. Helene Büchel aus Liechtenstein. Die wird die Koordination für Westeuropa. Dann hatten wir Bianca Voteva-Richter, die die Koordination für Osteuropa übernimmt. Dann Miriam Barrera und Matthias Silva, die die Koordination für den spanischsprachigen Welt übernehmen, und dann auch für den Frankophonen in englischen Afrika. Also wir haben dann, weil Helene Bücher wird auch Asien mitbetreuen, bis dann Wilma Trier in Philippinen das übernimmt. Die ständigen Kontakte zwischen den verschiedenen Kontinenten werden dann in dieser Koordination zusammenlaufen.
Ja, ich finde das sehr interessant und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh und dankbar dabei zu sein. Das ist ein tolles, großes Projekt. Eine weitere Frage, konkrete Frage zur Arbeit der Schule. Gibt es Tagungen, also weitere Tagungen beziehungsweise Publikationen? Gibt es Seminare? Wie sieht die Arbeit im Konkreten aus?
Also wir fangen gerade an. Die Schule, das soll auch gesagt werden, das wurde schon auch in der Einleitung gesagt, es ist im November erst.
Ja.
Es ist erst im November im Rahmen des letzten Kongresses für interkulturelle Philosophie. Da war Kongress Nummer 12. Im November 2017.
Ja.
Also wir sind gerade noch in der Kinderschuhe.
Ja, Anfangsphase, genau.
Genau. In der Aufbauphase. Wir werden in unser Programm, wir haben schon auch eins gehabt, wir werden erstmal Seminare. Seminare, die regelmäßig stattfinden werden in der physischen Ort. Die Schule ist weltweit verbreitet und hat auch eine zentrale Koordination, die drei Orte hat, Liechtenstein, Wien und Löwen in Belgien. Aber die Schule hat auch einen physischen Ort, und das ist Kulturhaus im Zentrum von Barcelona, wo wir die Räume zur Verfügung haben. Da gibt es auch die Bibliothek, die funktioniert schon. Das gehört auch dazu, die Arbeit der Bibliothek, also eine Fachbibliothek für interkulturelle Philosophie mit einem Schwerpunkt auf das Werk von Raimund Panikkar. Das ist im Moment so gewachsen, weil es in der Nähe von Ort und auch in geistiger Vaterschaft von Raimund Panikkar gewachsen ist. Da sind auch viele seiner Werke da, Arbeit, also das ist ein Schwerpunkt. Aber nicht nur Raimund Panikkar, sondern interkulturelle Philosophie. Und die Schule hat an diesem Ort, in diesem Haus, werden die Seminare organisieren. Das ist das eine. In regelmäßig immer, wir werden vier Seminare pro Jahr anbieten. Sie werden mal in Spanisch, mal Englisch, je nachdem, wer das anbietet. Ja. Wenn zum Beispiel, wir haben jetzt vor, ein Seminar über afrikanische Philosophie, das wird wahrscheinlich frankophon laufen, aber so wird
Mehrsprachig.
Ja. Das wollen wir daran festhalten. Mhm. Wir haben einen gewissen Widerstand gegen Englisch als alleinige Sprache. Wir wollen, dass zumindest 4-5 Sprachen vertreten werden. Mhm. Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, ja. Portugiesisch. Also,
das kennt man aus Ihren Kongressen, dass das auch mehr Sprachen, genau, sie laufen mehr immer mehrsprachig.
Genau.
Und das funktioniert, wie man
das
sieht.
Das funktioniert, ja. Wenn man im guten Willen ist, man ja. sich auch gewöhnt, den anderen zuzuhören, das ja. verlangt Zeit, aber das ist nicht schlecht, dass man sich auch mal den anderen in sozusagen den Originalton, denn das ist auch ein Lernprozess von anderer Seite des anderen,
ja.
die andere Sprache mal zu hören. Also das wäre so die Seminare. Und dann, wir wollen auch Forschungsaufenthalten ermöglichen, mhm. wenn wir die Finanzen dazu haben, ja. wir sind dabei, bestimmte Anträge zu stellen. Wir wollten vor allen Dingen die jüngeren Generationen fördern, dass sie in diesem Haus zum Beispiel eine Woche, 2 Wochen arbeiten können, mhm. Die Bibliothek besuchen können.
Der Ort ist wunderbar, habe ich schon selbst gesehen und von allen gehört. Sehr ruhig und inspirierend. Also da kann man wundervoll arbeiten.
Genau,
ja.
ich glaube, das ja. ist auch ein inspirierender Ort.
Ja.
Es ist auch ein interreligiöser Ort, mhm. denn da gibt es auch Zen-Buddhismus, Meditationen für Zen-Buddhismus.
Ja.
Also das ist schon ein Ort, der es so inspirierend ja. wirken kann. Und von daher also dachten wir auch, dass wir also diese einzelnen Stipendien zu vergeben, aber auch kleine Forschungsgruppe einladen für die jüngere mhm. Generation. Das sind zum Beispiel Leute, die noch ihr Doktor machen, mhm. dass sie da kommen können und sich auch tauschen und über Schwierigkeiten reden, denn das mhm. ist manchmal die Promotionsseite eine schwierige Zeit. Dass sie, die Leute brauchen auch mal Unterstützung,
das
mal
stimmt.
sich gegenseitig unterstützen, ermuntern, ja. Das helfen. Wir wollen natürlich auch internationale Seminare auch machen, aber hauptsächlich werden einzelne Seminare über die Entwicklungen der Philosophie in verschiedenen Regionen.
Mhm.
Also dafür also diese Verbindung von Kontextualität und Interkulturalität, mhm. dass wir brauchen kontextuelle Philosophien, dass wir lernen, zum Beispiel wollen wir auch, hier haben wir eine Person angesprochen, dass vielleicht im nächsten Jahr ein Seminar über Philosophie in der Saheli-Tradition. Und solche sogenannten kleinen
ja.
Traditionen wollen wir auch zu Wort kommen lassen in diesen Seminaren. Und dann wird die Schule fordern, die Publikationen fordern.
Mhm.
Publikationen, die entweder auf solche Seminare herauswachsen, als Dokumentation von Seminaren, von Forschungsprojekten, ja. von Kolloquien oder Publikationen von einzelnen Autorinnen und ja. Autoren. Dafür stehen schon 2 Reihen, die schon seit langem funktionieren. Das ist die Reihe Monographien der Zeitschrift Concordia,
ja.
die mittlerweile 71 Bände schon hat. Und dann auf der anderen Seite steht eine, wofür ich sehr dankbar bin, denn die Publikation Topologik,
mhm.
das ist eine Zeitschrift, eine internationale Zeitschrift,
ja.
die an der Universität Cosenza in mhm. Italien mhm. von Professor Michele Borrelli
mhm.
und die Professorin Francesca Caputo mhm. herausgegeben wird. Das ist eine internationale Zeitschrift, wie gesagt. Und die haben sich auch spontan, die sind auch Gründungsmitglied in der Schule, dass sie auch bei jedem, die erscheinen auch semestral, so wie die Concordia, aber in jedem Heft haben sie auch zugesagt, sie würden auch Platz immer zur Verfügung stellen für Beiträge, die von Mitgliedern der mhm. Schule kommen. Aber wir denken vor allen Dingen an die Forderung der Jüngeren.
Ja.
Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, die jüngere Generation zu fördern. Entweder, dass sie sich trifft und zusammenkommt und sich besser kennenlernt, aber auch, dass sie ihre Ergebnisse präsentieren können. Und das ist immer schwieriger und vor allen Dingen für Jüngere, die noch keinen Namen haben, Artikel zu platzieren. Vor allen Dingen, und da kommen wir schon wieder auf etwas, was wir angesprochen haben, in einer anderen Frage, diese wahnsinnigen Druck an Punkten und Publikationen, die heute gerade die Leute, die jung noch sind, heute stehen. Also, es geht darum, dass wir deshalb auch diese Nachwuchsförderung, aber immer mit diesen, soweit es geht, denn das ist immer ein Problem der Finanzierung auch. Mhm. Wir wollen Gemeinschaft stiften. Gemeinschaft, also dass Wissenschaft nicht so einen Kampfplatz von Alltäglichkeit und Individualitäten, die miteinander in Krieg sind, sondern dass man philosophische Reflexion als ein Ort der Freundschaft. Und ich glaube, können wir so auch noch in der antike Tradition der Griechen auch gucken, diese Tradition der Symposien, da war es auch freundschaftlich zueinander ging. Und das wollen wir auch in dieser Schule fordern, dass die philosophische Reflexion auch eine Atmosphäre der Freundschaft braucht, also diese Philia zu Wort kommen lassen.
Wenn ich kurz aus der Gründungsbeschreibung vorlesen darf, steht ganz oben bei Ihnen, also gleich nach der Namensgebung, gleich an zweiter Stelle, Philosophie, Spiritualität und Gesellschaft für plurale Koexistenz in einer gemeinsamen Welt. Das ist ein sehr hoher und sehr humaner Anspruch. Aber wie wollen Sie diese drei Bereiche, Philosophie, Spiritualität und Gesellschaft, verbinden? Die werden ja normalerweise in der Wissenschaft getrennt voneinander behandelt. Beziehungsweise wollen Sie Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen, zum Beispiel Philosophie, Soziologie und Theologie, an der Arbeit der Escuela teilnehmen lassen? Oder wie soll man sich das vorstellen, die Verbindung dieser drei Bereiche?
Schon bei der Gründung waren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt, die nicht aus der Philosophie kamen. Mhm. Es waren da Soziologen, es waren Politologen, es waren Literaturwissenschaftler, es waren Theologinnen und Theologen dabei. Also es war eine interdisziplinäre Gruppe, wenn man so will. Aber der Gedanke der Schule ist nicht interdisziplinär zu arbeiten, sondern der Prozess der Interdisziplinarität notwendig gemacht hat, rückgängig zu machen. Mit einem europäischen Wort gesagt, das ist epistemologisch sehr schwierig. Ein sehr hoher Anspruch, epistemologisch. Ja. Wir möchten Interdisziplinarität epistemologisch überflüssig machen. Weil Interdisziplinarität ist keine Lösung, sondern ein schlechtes Medikament. Weil man hat zunächst einmal die Einheit der Wissenschaften zersplittert, man hat die Wissenschaft fragmentiert, dann hat man bemerkt, dass mit dieser Fragmentierung man doch nicht weit kommt, weil es gibt Probleme, die sich nicht fragmentieren lassen. Und dann, wenn man die Probleme tiefer untersuchen möchte oder darüber nachdenken, muss man über die Grenzen der Disziplin. Und dann kam Interdisziplinarität sozusagen als Reparatur. Interdisziplinarität ist eine Reparatur. Und jetzt fragen wir uns, auch der Geist der interkulturellen Philosophie, warum war diese Reparatur notwendig? Was ist kaputt? Wenn man etwas repariert, das setzt voraus, jetzt ganz normal gesprochen, wenn du dein Auto reparierst,
war etwas nicht in Ordnung.
Man war nicht in Ordnung mit deinem Auto. Und jetzt wollen wir fragen, was war nicht in Ordnung? Und dafür sollen uns doch dann Soziologen sagen, Literaturwissenschaftler, Theologen, Philosophen sagen, ach, es war nicht in Ordnung, dass wir uns von euch abgesetzt haben, sozusagen. Also die Trennung.
Ja.
Und jetzt durch diese Verbindung, Philosophie, Spiritualität, Gesellschaft, wollen wir nicht nur drei Aktionsfelder, Bereiche, Arbeitsbereiche, wie wir in unserer normalen Sprache manchmal sagen, nennen, sondern zwei Interaktionsmomente.
Mhm.
Zwei Interaktionsmomente, wo wir versuchen zu sagen, welcher Preis haben wir bezahlt für diese Trennung. Und dann, dass Philosophie zum Beispiel sich zurückbesinnt, und das können wir wirklich zum Beispiel sehr viel lernen von der europäischen Tradition, auf ihre Vergangenheit und ihre große Geschichte als Weisheit. Philosophie ist nicht nur Wissenschaft, Philosophie ist auch Weisheit. Also diese, das war früher, sogar bei Philosophen wie Kant zum Beispiel, die Weltweisheit genannt wurde. Was bedeutet Philosophie so zu nennen? Für die Gesellschaft, für die Religion, für die Spiritualität, für einen Soziologen. Also was bedeutet hier Philosophie wieder als Liebe zur Weisheit und nicht die Verengung der Wissenschaft? Diese wissenschaftliche Diskurse, wir wollen das nicht abschaffen. Es ist nicht ein Kampf gegen die Wissenschaft, es ist einfach eine Kritik an der Enge der Wissenschaft. Mhm. Nicht die Wissenschaft, sondern die Verengung der wissenschaftlichen Sicht. Und vor allen Dingen, die aufdecken wollen wir, die Arroganz, die epistemologische Arroganz einer Wissenschaft, die positivistisch, wie sie ist, und empirisch orientiert, sich anmaßt, den eigentlichen wissenschaftlichen Zugang zur Welt und zum Menschen zu sein. Das ist der Punkt. Nicht die Wissenschaft an sich, sondern dieser arrogante Anspruch. Und ich glaube, die Philosophie hat hier selbst ein großes Wort zu sagen, durch ihre eigene Vergangenheit. Selbst in der europäischen Tradition. Also da natürlich, ich verspreche mir sehr viel von dem Gespräch mit Asien, mit den lateinamerikanischen uralten Traditionen, die sogenannten amerindischen Traditionen oder vorkolumbianischen Traditionen von Afrika. Ich verspreche mir sehr viel, aber auch von Europa. Europa hat eine unglaublich starke Tradition in dieser Hinsicht. Auch in, zum Beispiel, wenn wir das Gespräch mit Osteuropa, wenn wir uns nicht fixieren, so einfach aus Westeuropa, wenn wir berücksichtigen, wie diese weisheitliche Tradition in Osteuropa lebendiger als hier, ne? Und wie die osteuropäische Philosophie, wir haben jetzt wieder ein großer Name, bezeichnen kann, wie die osteuropäische Philosophie das Verhältnis Philosophie-Spiritualität anders verstanden hat. Da können wir sehr viel lernen.
Ja.
Oder wenn an Figuren wie Nikolaus von Keuss oder so, Gust oder so. Also das ist sehr viel. Also das ist sehr, und von daher ist dieses Wort Spiritualität, ich weiß, in der heutigen Welt ist ein modischer Begriff. Viele Leute, das ist so Esoterik und so weiter. Aber hier wird Spiritualität im Sinne eine geistige Haltung. Eine geistige Haltung, Philosophie braucht Geist. Philosophie braucht Geist. Und das ist gemeint. Dieses Gespräch und dieser Geist braucht auch die Wissenschaft. Und deshalb schien uns, trotz aller Kritik, die man vorbringen kann und alle Bedenken, die man hat, vor allem in einer säkularisierten Welt, wie die Welt Westeuropas, gegen das Wort hat. Wir haben lange diskutiert. Und haben wir ein Ende das Wort gelassen, Spiritualität, weil es könnte auch ein bisschen provokativ sein.
Mhm.
Aber im Sinne, dass wir meinen, Spiritualität ist vielleicht ein radikaler Einstieg für diese epistemologische Diskussion, die ich vorhin genannt hatte. Und es ist auch ein universaler. Es ist ein universaler Begriff. Der Begriff Spiritualität kennen viele Sprachen. Zum Beispiel Epistemologie nicht. Epistemologie, es ist schwierig, in viele Sprachen zu übersetzen. oder zumindest ein Äquivalent zu finden. Und von daher hatten wir auch so, und Gesellschaft natürlich, also nicht nur als Aktionspunkt, sondern als der Ort. Diese wissenschaftliche Diskussion, diese philosophische Reflexion, Philosophie als Weisheit, Philosophie mit Geist, Philosophie im Sinne einer Sprengung oder eine Kraft, die nicht nur die wissenschaftlichen Grenzen sprengt, sondern auch darüber hinaus weiß, dass wir vielleicht in einen Bereich kommen, wo wir nachdenklich und besinnlicher werden sollen, dass das auch in der Gesellschaft so verankert ist. Also diese Verankerung mit den Kontexten der Gesellschaft, jetzt nicht als ein Gegenstand der Untersuchung oder als Aktion politischer Handlung, das auch, aber hauptsächlich Gesellschaft als Hinweis, egal wo wir philosophisch nachdenken, wir stehen immer in Lebenskontexten, die sozial vermittelt sind. Und es kommt darauf an, dass wir diese soziale Vermittelheit unseres Denkens nicht vergessen. Also nicht nur die Geschichtlichkeit des Denkens, sondern die soziale Vermittelheit des Denkens.
Wir gehen jetzt gleich in diesem Sinne ein bisschen weiter. Und zwar, ich möchte gerne auch wieder aus den Statuten der Schule kurz zitieren. Darin steht, ich zitiere, es gilt hiermit einen Raum für Dialog zu schaffen, aber auch für die Generationen, um die Erinnerungen bzw. Erfahrungen verschiedener Kulturen zu sammeln. Zitat Ende. Sie haben gesagt, Sie haben schon erzählt, sowohl von Nachwuchsarbeit als auch einen Raum zu eröffnen. Aber was kann man sich darunter vorstellen, Erinnerungen bzw. Erfahrungen verschiedener Kulturen zu sammeln? Wie kann man das verstehen?
Ja, das hat auch mit der Vorgeschichte der Gründung der Schule zu tun, mit dem Austausch in Lateinamerika, mit Afrika hauptsächlich. Mhm. Jetzt, das sind die Felder, wo ich jetzt mich mehr bewegt hatte. Und es geht darum, ganz konkret zu sagen, was machen wir mit den mündlichen Kulturen? Wir alle sind durch eine Universität, die nicht nur von Ursprung her, sondern auch durch Geschichte eindeutig von einer schriftlich europäischen Kultur geprägt ist. Wir sind auf Texte fixiert. Unser Lehrprogramm basiert auf Texte. Wir haben bei uns hat ein unglaubliches Gewicht die Schrift. Ja. Und was nicht geschrieben wird, zählt nicht. Selbst wenn wir schauen auf unseren Lebensweg und Lebenslauf, die
was Publikationen. Was nicht dokumentiert ist, existiert an sich nicht. Ne? Ja.
Also, wir müssen alles dokumentieren. Und von daher, wie viel Wissen und Weisheit geht verloren, wenn wir nicht lernen zu hören. Mündliche Traditionen, mündliche Kulturen, das ist ein unglaublicher Schatz. Und die Schule will das auch nicht vergessen. Also nicht nur, dass wir unseren Buchkultur sozusagen rechnen und tragen in aller Welt, was alle Traditionen tradieren, das schriftlich, sondern wie kommen wir in Gespräch mit der Erinnerungen von Völkern, die nie die Notwendigkeit oder das Bedürfnis hatten, das, was sie eigentlich für lebenswichtig halten, niederzuschreiben. Einfach tradieren, von Generation zu Generation. Und was bedeutet das? Was geht verloren, was nicht? Wie wird transformiert von einer Generation? Und da haben wir jetzt auch vor, im nächsten Jahr zwei zum Beispiel Weise aus indianischen Völkern Lateinamerika einzuladen, dass sie einfach erzählen. Wie zum Beispiel, wie sie das erlernt haben. Denn man muss sich vorstellen, ein weiser Mann oder eine weiße Frau in diesen Kulturen, zum Beispiel, ich denke jetzt ganz konkret, eine Bekannte aus dem Volk Kuna, im sogenannten Stadt Panama, die hat 6 Jahre, weil ihre Großeltern gebraucht, um alles das anzueignen, was die Großeltern meinten, es wäre wichtig für sie, für ihre Identität als Volk. Das musst du unbedingt von uns wissen, sonst weißt du nicht, woher du kommst, auch nicht, wohin du musst. Und als solche, aber die Frau hat nie was geschrieben, weil das ist nicht ihre Art. Sie sagen, es reicht, wenn wir Menschen das in Gedächtnis. Und diese Frau hat für uns die Bedeutung an der ganzen Bibliothek. Die ist eine lebendige Bibliothek in unseren Augen.
Ja.
In unseren, wenn wir sie mit unseren Kriterien beurteilen würden, das ist eine Bibliothek. Die haben keine Bücher, aber die haben solche Menschen. Und wenn man was wissen will, dann geht man dahin. Und wie funktioniert so eine Kultur?
Ja.
Das ist gemeint. Mit diesen Austausch der Generationen, dass wir mal, das ist sehr, sehr anspruchsvoll und wir sind nicht gewöhnt.
Mhm.
Und das ist auch schwierig manchmal. Manchmal nicht, also wir sind jetzt die Anträge laufen, aber wir merken schon an den Rückfragen, dass es kaum Verständnis ist, weil das wir nicht wissenschaftlich beurteilen. Das ist mehr folkloristisch und das entspricht unseren Kriterien nicht. Erst einmal, weil diese Dame zum Beispiel hat keinen Titel vorzuweisen. Und dann gibt es bestimmte, jetzt in Madrid zum Beispiel war das Ministerium nein, weil wenn kein Doktortitel da ist, das darf man nicht fördern.
Mhm.
Und solche, also das sind die Grenzen auch der Kooperationen. Aber wir wollen auf jeden Fall, das ist gemeint, Herausforderung. Wir müssen umdenken, auch bei den Kriterien der Forderung.
Ja.
Und wenn wir tatsächlich eine Kultur, einen Kulturaustausch in interkultureller Perspektive fördern wollen, die nicht nur nach unseren Kriterien geregelt wird. Und das ist ein Versuch, das ist ein Hinweis, das ist eher eine Warnung. Wir sollten darauf denken, dass das auch berücksichtigt werden muss.
Ja.
Die mündlichen Kulturen, die noch in unserer Welt sind und die auch was uns zu sagen haben.
Ja.
Wenn wir Menschlichkeit im Ganzen betrachten, also es geht zum, und jetzt in der Frage vorhin war von einem humanen Anspruch die Rede.
Ja.
Und in der Tat, es geht hier um den Anspruch auf Menschlichkeit. Es ist fast eine Redundanz, die Menschheit zu humanisieren. Aber es geht in der Tat so, diese Humanisierung der Menschheit. Und diese Humanisierung der Menschheit bedeutet, dass wir die Humanität intensiv fördern müssen. Nicht expansiv, sondern intensiv. Und diese Intensität des Humanum hat auch mit diesen mündlichen Kulturen zu tun. Wenn wir sie ignorieren, verlieren wir an Intensität des Humanum. Und ich glaube, da sind wir wirklich am Anfang, weil ich bin Optimist. Also ich meine, es gibt das, was wir über die Humanität in diesem Sinne von Menschlichkeit wissen, ist viel weniger, als wir noch zu wissen haben.
Sie wollen mit dieser Schule auch praktische Projekte fördern bzw. integrieren. Und zwar soll es zu einer Art Koaktion zwischen der theoretischen Ausarbeitung von philosophischen Themen und einer Partizipation im alltäglichen bzw. praktischen Aktionen, spirituelle, politische, ökologische sogar, habe ich inzwischen mitgekriegt. Wie kann man sich das vorstellen, diese Koaktion zwischen Theorie und Praxis? Wie will die Schule das leisten?
Also wir wollen in der Tat diese Kluft zwischen Theorie und Praxis zumindest beitragen, aufzuheben.
Mhm.
Auf dem, was ich gesagt hatte, dass Philosophie sehr viel mit Weisheit zu tun hat, geht für mich hervor, dass Philosophie eine Lebensform Philosophie Form, deine Lebensweise. Mhm. Philosophie als Lebensweise. Und das bedeutet, wenn Philosophie eine Form des Lebens ist, mhm, und eine Form des Zusammenlebens, mhm, muss Philosophie sich in Alltag eigentlich, mhm, bewähren. Und diese Bewährung der Philosophie in Alltag geht über praktische Initiativen. Mhm. Dass wir zum Beispiel, wir reden theoretisch über, mhm, Interkulturalität, über Toleranz und Achtung vor den anderen, dass wir zum Beispiel, wir wollen Projekte, und das läuft schon in Barcelona, ich war vor 3 Wochen noch da, mit einer Gruppe, da haben wir schon angefangen, in 70 Kilometer von Barcelona in einem Dorf. Mhm. Wir wollen als Teil der Praxis dieser Schule anfangen mit den Schülern, mhm, eines Gymnasiums, mhm, anfangen, die nachbarschaftlichen Beziehungen zu rekonstruieren. Dass man entdeckt, was ein Nachbar ist. Was bedeutet, wir sind Nachbarn. Und das ist philosophisch, insofern, dass das Gespräch ist. Mhm. Gespräch. Und das wäre ein konkretes Projekt, mhm, das wir jetzt vor Augen haben. Lassen sich in unseren Großstädten, wir müssen auch wahrnehmen, auch das gilt auch für den sogenannten Dritten Welt. Die Menschheit lebt in urbanen Verhältnissen. Mhm. Was bedeutet Nachbarschaft in einer Stadt? Also was geht verloren? Wie könnte man diese Nachbarsein wieder lebendiger machen oder wieder bewusster sein? Und warum das wichtig ist? Weil wir meinen, Philosophie lebt vom Gespräch. Und wenn wir miteinander nicht sprechen, können wir auch nicht philosophieren. Also zumindest in Alltag. Ja. Im Leben und Zusammenleben. Und wenn wir von theoretisch von einem besseren Zusammenleben und besseren Verhältnisse des Zusammenlebens reden, dann müssen wir mit unseren unmittelbaren Nachbarn anfangen. Ja. Keine hohen Ansprüche, einfach, ja, konkrete. Also dass uns die Philosophie nicht davon abhält, konkret zu werden, sondern im Gegenteil, mhm, uns motiviert, da vor Ort Gesprächskreise zu bilden. Und wir dachten, Gesprächskreis, ja, diese Figur des Nachbarn.
Ich habe auch jetzt vor kurzem gelesen, dass es auch eine Zusammenarbeit mit der Organisation Association de la Tierra,
genau,
gibt. Ist, genau, das ein ökologisches Projekt?
Das, oder, ist ein ökologisches Projekt, und das ist eben diese Lokale. Daher der Name, eine Vereinigung für die Kult für die Erde. Und das ist auch der Bezug zu den, in Deutschland ist es wiederum ein Beigeschmack nach einer Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, aber es geht um Heimat. Es ist ein Wort, das man auch hier im deutschsprachigen Raum manchmal
schwer belastet ist.
Ist, aber das ist zum Beispiel in anderen Ländern nicht. Ja. Und es geht um diese Verbindung, also diese Heimat als Ort. Mhm. Diese, da war es ein Deutscher auf dem Boden ständig oder so. Diese, was bedeutet das für den Umgang mit deinem, für deinen Umgang in Alltag mit dem Alltag? Zum Beispiel für dein Konsumverhalten. Was bedeutet das, wenn du dich verpflichtest, mehr, und das ist zum Beispiel einer der Punkte dieser ökologischen Bewegung, also, mhm, die du erwähnt hast mit der Association de la Tierra, was bedeutet das, unsere Nachbarn zu sagen, naja, wir sollten lieber unsere eigene Ernte konsumieren, also hier auf dem lokalen Markt. Und also die Verbindung der Nachbarn, zum Beispiel durch lokale Märkte, mhm, wieder. Nicht nur alles in diese internationalen Supermärkte, sondern, mhm, entdecken, dass wir hier eine Agrikultur haben, vor der Tür. Wir haben eine Agrikultur. Warum kaufen wir nicht bei den Bauern direkt oder diese Bauernmärkte wieder in die Stadt zu lassen, mhm, dass sie kommen und dann ihre Tomaten hier auf der Gegend, also die Konsumverhalten, und das ist auch die Verbindung mit dieser anderen Assoziation, die tatsächlich ökologisch ist, ja, und geht in diese Richtung, ja, eine Ernährungsgewohnheit, ja, zu ändern.
Was mich auch sehr persönlich interessiert, und deswegen wollte ich extra nachfragen, ist die Absicht bzw. die Ausrichtung der Schule, um mit Migrantinnen und Kolleginnen nicht nur weltweit, sondern auch innerhalb Europas zusammenzuarbeiten, also Ost- und Westeuropa. Das wird zwar oft gefordert, aber in den letzten Jahren sehr wenig umgesetzt. Sie wollen das also ändern, also ein Gespräch innerhalb Europas zwischen Ost und West?
Genau, also wir wollen tatsächlich fordern, dass Europa mit seiner eigenen Alterität sich auseinandersetzt. Mhm. Und es gehört zu den Tragödien Europas dieses Missverständnis zwischen Ost und West. Und das ist eine unserer Anliegen, dass Europa, will Europa besser mit anderen in Lateinamerika, in Afrika, in Asien sich verstehen, muss besser Europa sich besser mit Osteuropa verstehen. Ich habe ein Gespräch zwischen Westeuropa und Osteuropa, ist noch ein großes Desiderat für die europäische Kultur im Ganzen. Und das ist für uns ein Anliegen in dieser Schule. Das heißt, die Welt ist anders formuliert. Dadurch wollen wir, dass das interkulturelle Gespräch nicht auf Westeuropa fixiert ist, sondern auf ganz Europa. Mhm. Und dazu gehört für uns Osteuropa. Und das ist tatsächlich eine der Aufgaben der Schule. Und von daher wollen wir in der Schule zum Beispiel bald, vielleicht im nächsten Jahr schon, auch ein Seminar über osteuropäische Philosophie und ihre Rezeption in Westeuropa. So einen Überblick zu machen. Wie wurde das in Spanien, in Frankreich rezipiert?
Jetzt abschließend zum Gespräch. Wie kann man Mitglied werden bei der Escuela, beziehungsweise mehr über die Aktivitäten erfahren? Also, gibt es eine Homepage oder wie läuft das?
Also Mitglied kann man sehr einfach werden. Also wenn man an das Direktorium schreibt und darum bittet. Die Schule ist offen und ist dankbar für jede Unterstützung, für die Information. Das gibt es eine Internetseite, die publik schon ist es online. Und das ist im Moment in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch. Eine französische ist noch in Bearbeitung, und das ist vielleicht so die Information, die zugänglich ist. www.efi.guan. O-N-E.
O-N-E, ja. Also www.efi.one.
Genau.
Ja, okay. Wir sind eigentlich am Ende unseres Gesprächs. Wollen Sie noch etwas zum Schluss sagen oder hinzufügen?
Was ich sagen möchte, ist ein großes Dankeschön für die Vorbereitung, für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Vielen Dank.
Ja, danke auch und vielen Dank. Wir kommen, Raoul Fournet-Betancourt, und vielen Dank für das Gespräch.